Titel heute lautet wie neu geboren und ich möchte eigentlich gerne an die letzte Predigt anknüpfen. Wer weiß noch, worum es geht von denen, die hier waren bei der letzten Predigt, so das Hauptthema, Hauptding. Christus in mir, genau. Christus in mir. Ja, genau. Ja, es bin ich über einen Vers gestolpert im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Und ich weiß nicht, ob du den Vers schon mal gelesen hast oder du dir überlegt hast, was der wohl bedeutet. Dieser Vers ist absolut revolutionär. Also, der ist fast gefährlich. Der stellt so manches Verständnis, was ein Christ ist, völlig auf den Kopf. Es ist erstaunlich, dass ein Vers mit so viel Sprengkraft wie dieser es überhaupt in die Bibeln geschafft hat. Also ich bin wirklich gestolpert über diesen Vers und habe gedacht, wow, das ist ja Wahnsinn. Also eigentlich müsste rausgestrichen, zensiert oder verboten worden sein. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Predigt darüber oder auch nur das Vorlesen dieses Textes in manchen Kirchen schon ein Problem verursachen würde. So wie bei Jesus, als er Jesaja zitiert und gesagt hat, diese Schriftworte sind heute vor euren Ohren erfüllt. Da gab es ja auch einen Tumult und sie wollten ihn steinigen, aber heute ist das zum Glück nicht so. Aber bevor wir diesen Vers lesen oder auch hier zeigen, stelle ich euch eine Frage. Mit welchen Adjektiven würdet ihr Jesus beschreiben? Heilig? Genau. Wie? Gütig?
Menschenfreundlich,
ja. Nochmal. Vollkommen.
Liebend.
Würdig. Ja.
Gnädig.
Fröhlich, freundlich. Wie? Sündenlos, genau. Heilig, sündlos, ja. Vollkommen, perfekt.
Eins wie dem Vater, aber ist das Adjektiv.
Richtig. Barmherzig. Ja, ich glaube, wir könnten die Listen noch ziemlich weit weiterführen, aber ich möchte euch nun diesen dynamischen, diesen kraftgeladenen Vers zeigen im 1. Johannes 4, Vers 17. Und wir lesen den schon mal im Kontext, damit wir dann auch sehen, worum es geht. Ich lese ihn mal vor. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Und hier möchte ich gleich nochmal zurückgreifen auf das letzte Thema. Dreimal kommt das vor. In ihm, in uns, Gott in uns, bleibt in Gott, Gott in ihm und so weiter. Also daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Das Evangelium. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, damit wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts. Und jetzt kommt dieser Vers. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wie Jesus ist, das nimmt ganz klar Bezug auf Jesus. Und so wie er ist, sind auch wir. Andere Übersetzungen haben, so wie Jesus mit dem Vater verbunden war, sind auch wir hier in dieser Welt mit dem Vater verbunden. Das ist eigentlich wahnsinnig. Also an wen ist dieser Satz gerichtet zum ersten Mal? Es sind Menschen, wie wir gesehen haben, die Gottes Geist haben. Menschen, die von Gott her wiedergeboren sind. Von seinem Geist wiedergeboren sind. Wiedergeburt ist Pflicht, wenn du Gott kennen willst. Denn Jesus sagt in Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Umgekehrt gefolgt, wenn jemand von neuem geboren ist, wird er das Reich Gottes sehen. Das ist eine Verheißung. Und das werden wir. Halleluja. Genau. Kurze Wiederholung, die Wiedergeburt geschieht, wenn du glaubst, dass du ohne Christus verloren bist und einen Erlöser brauchst. Wenn du Jesus um Vergebung bittest, ihn als deinen Erlöser annimmst, dein Leben unter seine Führung stellst und ihm nachfolgst. Dein Teil ist umzukehren und ihm nachzufolgen. Nicht mehr in die falsche Richtung, sondern Buße tun, heißt eigentlich umkehren und Jesus nachlaufen. Und Gottes Teil ist, dass er seinen Heiligen Geist in dich hineingibt und dir eine geistliche Neugeburt gibt. Das ist so die Wiedergeburt, die hier als Voraussetzung gegeben ist. Johannes spricht also hier zu Menschen, die wiedergeboren sind. Wenn du Zweifel hast, ob das bei dir der Fall ist, kannst du das heute ändern, denn es gibt nichts Wichtigeres oder nichts Besseres in deinem Leben, das du jemals tun kannst, als dein Leben Jesus zu geben. Vor Menschen kannst du etwas vortäuschen, aber vor Gott kannst du nichts vortäuschen. Okay, das ist die Grundlage für die Botschaft. Johannes sagt, so wie Jesus ist, so sind auch wir als wiedergeborene Menschen in dieser Welt. Nicht erst im Himmel, sondern hier. Und wie kommt er nun zu dieser explosiven Aussage? Hier kommt meine Beweisführung. Die biblische Beweisführung. Johannes 3,16 sagt, den kennen wir alle wahrscheinlich, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, und dann geht es weiter, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jesus ist der einzige Sohn Gottes. Okay? Soweit mal klar. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und dieser Vers, der geht, bei Johannes 3, Vers 16, da sagen andere Übersetzungen, der einzig geborene Sohn oder der eingeborene Sohn. Aber eigentlich kann man das so übersetzen, der einzige Sohn. Okay. Das ist mal der erste Punkt. Dann haben wir einen Vers in Kolosser 1, 15. Da steht, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene von aller Schöpfung. Jetzt, wie ist jetzt das? Wenn er der einzige Sohn ist, ist logischerweise ist er der Erste, der geboren ist. Aber man sagt nicht der Erstgeborene, wenn keine Geschwister da sind. Da müssen mindestens zwei sein oder noch mehr. Sonst gibt es keinen Ersten und keinen Zweitgeborenen, sonst ist einfach der Sohn, Punkt. Und Jesus spricht hier von Jesus, oder hier spricht die Bibel von Jesus nicht mehr als dem Einziggeborenen, sondern dem Erstgeborenen. Also ist es klar, dass es Jesus nach Jesus noch andere geben wird, die ebenfalls geboren werden und Kinder Gottes sind. Somit wird Jesus also zum Erstgeborenen. Ja, und was ist inzwischen geschehen? Jesus bekommt Geschwister. Seit Jesus als einziges Kind Gottes aus Weihnachten in die Welt kam, haben Menschen an ihn geglaubt, und später hat Gott denen, die ihn aufnahmen und die an ihn glaubten, das Recht verliehen, was zu werden? Kinder. Gottes Kinder. Johannes 1, Vers 12. Also, wir sind auch Kinder Gottes durch den Glauben. Jesus bekommt Geschwister. Wir sind Brüder und Schwestern, die wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist. Jesus bekommt Geschwister, und genau das ist geschehen. Somit war Jesus der Erstgeborene unter vielen anderen, die ebenso aus Gott geboren wurden und deshalb seine Geschwister sind. Ja, die Bibel sagt das so. Schauen, ob ich da diesen Vers habe. Jawohl. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. In Wesen und Gestalt. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern werden. Adelphos, aber heutzutage das ist ganz legitim, dass wir das auch mit Geschwister übersetzen. Er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern, und die Geschwister sind ihm gleich in Gestalt und im Wesen. So wie der ältere Bruder ist der Älteste, der Erstgeborene, so sind alle jüngeren Geschwister. So sind die Zweitgeborenen. So wie Jesus ist, so sind wir. Jesus ist also quasi der Prototyp, und wir sind ihm gleichgemacht. Ist doch eigentlich ja, schon erstaunlich. Hä? Also Prototyp, ihr wisst, was ein Prototyp ist, oder? In einer Produktionsfirma, da wird viel Geld und Zeit und Know-how investiert, um einen Prototyp, quasi eine Vorabversion zu schaffen von etwas, das nachher in Massenproduktion gehen soll. Das heißt, zuerst kommt so ein Teil und das wird wirklich ausgefeilt, perfektioniert. Und wenn es dann so ist, wie es sein soll, dann fängt die ganze Maschinerie an zu laufen und dann kommen die ganze Produktion hinterher. Also dieser Prototokon, der Erstgeborene ist, also der Prototypos, der erste seiner Art, quasi das Modell für die ganze nachfolgende Produktion. So wie der Prototyp ist, so sind nachher alle. Und so wie Jesus ist, so sind auch wir. Und das betrifft nicht nur unser Menschsein. Wir haben auch eine Nase und zwei Ohren, hatte Jesus auch. Aber es betrifft viel mehr. Es geht um viel tiefer. Die Bibel sagt im Kolosser 2, Vers 9 und 10, denn in ihm, Christus, wohnt wirklich und wahrhaftig die ganze Fülle von Gottes Wesen. Und zwar leibhaftig. Heute Morgen, als ich diesen Vers nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, man könnte dies auf seinen Leib beziehen, als er auf der Welt war. Stimmt aber nicht. Ja klar, das war schon so. Und obwohl, gut, lassen wir das, führt zu weit. Aber eigentlich ist es für heute gedacht, denn es steht in diesem Vers, in ihm wohnt, und das ist Gegenwartsform. Und als Paulus das geschrieben hat, diesen Kolosserbrief, da war Jesus schon lange gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren. Und trotzdem sagt Paulus, jetzt wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes in seinem Leib. Wer ist dieser Leib? Wir, die Gemeinde. Wo ist die Fülle Gottes? In uns. Okay? Und dann sagt er, und ihr habt an dieser Fülle Anteil, sagt jetzt eine Übersetzung, ihr seid von ihm erfüllt, sagt eine andere, weil ihr mit Christus verbunden seid. Wörtlich heißt es eigentlich ja, ihr seid in ihm, seid ihr aufgefüllt. Oder in ihm seid ihr komplett gemacht mit der Vollheit Gottes. Also wie stark kann man das noch ausdrücken? Die Vollheit, die Fülle Gottes ist in uns, in seinem Leib, in den Christen, in den wiedergeborenen Menschen. Die Geschwister besitzen die Fülle Gottes, das ist auch so ein unglaublicher Hammervers. Die Geschwister besitzen die Fülle Gottes genau gleich wie der Herr selber. Also wenn wir diese Abfolge jetzt anschauen, Jesus, der Sohn Gottes, Halleluja! Und dann, er ist der Erstgeborene. Das heißt, es gibt weitere. Jesus bekommt Geschwister. Und die Geschwister sind ihm gleich. Und die Fülle Gottes, die in Christus war, ist auch in diesen Geschwistern. Die ist auch in uns. Das ist doch Halleluja, oder? Wenn Christus dann tatsächlich in uns ist, dann heißt das, wir genügen vor Gott. Wir sind akzeptiert, wir sind geliebt, wir sind vollkommen gemacht, wir sind perfekt gemacht. Und es gibt nichts, das dir sagen kann, dass du nicht genug bist oder mehr leisten musst. Du genügst, du bist in Ordnung. Denn die Bibel sagt auch in 2. Korinther 5, 17, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er völlig ja, neu geboren, nicht nur wie neu, sondern tatsächlich neu. Und heute Morgen habe ich diesen Vers noch gelesen, den habe ich noch rein. Martin hat schon gesagt, jetzt kommt die Predigt noch länger, oder? Wer passt noch einen Vers rein, aber den musste ich einfach noch reintun. Habe ich den hier? Jawohl, genau. So steht ihr nun heilig, unangreifbar und ohne Makel vor Gott. Stell dir das mal vor. Weshalb? Weil sein Blut dich gerecht macht, weil seine Gerechtigkeit zu deiner geworden ist, aus seiner Gnade, aus seinem Werk, nicht aus deinen, sondern aus seinem Werk. Das ist Gnade. Das ist unser Gott. Das heißt, du musst nicht versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Hör auf damit. Jesus kam nicht, um dich zu verbessern, sondern Jesus kam, um dich neu zu machen. Neu bedeutet nicht eine bessere Version von alten Adam, sondern neu bedeutet etwas Neues. Ausgetauscht quasi. Nicht eine bessere Version von Adam, der noch unter der Sünde lebte, sondern eine neue Schöpfung, ein neues Kunstwerk, gemäß dem Prototyp, dem Erstgeborenen, gemäß Jesus. Und dann eben dieser Vers: So wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Okay, ja, ich versuche mich zu beeilen. Überleg dir mal, was das für Folgen hat. So wie Jesus ist, so bist auch du in dieser Welt. Hallo, willkommen. Jawohl. Nun, ich habe zweimal an dieser Predigt gearbeitet. Nach dem ersten Mal habe ich Sigila vorgepredigt und wir haben darüber diskutiert, ob das nicht zu extrem sei. So etwas kann man doch nicht sagen. Es ist doch vermessen zu sagen, wir seien wie Christus. Wir haben doch alle ein paar Baustellen offen, oder? Oder bin ich da der Einzige? Wir sind noch nicht wirklich durchgefrommt. Wir haben da noch ein paar Dinge, die man noch irgendwie verbessern könnte, oder? Und dass wir wie Christus sind, das ist noch nicht unsere erlebte Realität oftmals. Wir sind nicht wie Jesus, stimmt ihr mir dazu? Noch nicht ganz, gell? Und dann habe ich nach diesem ersten Entwurf der Predigt noch einen zweiten Versuch gemacht und im 1. Johannes ganze 26 Mal gelesen, im 1. Johannesbrief, wie wir mit Gott verbunden sind, wie wir in ihm sind und er in uns, in unserem Körper, in unserem Geist, in unserer Seele und wir in ihm, in der Gottheit. Wie wir das Erbgut Gottes in uns haben, steht auch da. Oder der Same. Wie der, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und so weiter. Es gibt da eben 26 Mal, habe ich gezählt, in diesem 1. Johannesbrief, in den 5 Kapiteln. Ich kann es nicht weglassen, ich muss der Bibel treu sein. Und ja, es ist extrem, was die Bibel sagt, aber es ist tatsächlich so geschrieben. Ich habe es auch auf Übersetzungsschwächen geprüft. Die Bibel sagt es und ich kann es nicht ändern, es steht so, wie es ist. So wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wenn du zu jemandem sagst, dass du Christ bist, dann sagst du das nicht, dass du zu einer bestimmten Konfession gehörst oder einer Religion oder meinetwegen Denomination oder Kirche, sondern wenn du sagst, du bist Christ, dann sagst du eigentlich, ich bin wie Christus. Ich bin gemäß dem Prototyp gemacht. Denn wie Christus zu sein, das ist die eigentliche Definition des Wortes Christ oder Christ zu sein. Also, dass ihr mich nicht falsch versteht, wir sind nicht Christus. Wir sind nicht Jesus, wir sind nicht Gott, wir sind Menschen. Wir haben ja auch unterschiedliche Aufgaben. Ich meine, Gott sei Dank müssen wir nicht am Kreuz für die Sünden anderer sterben. Wir sitzen auch nicht zur Rechten Gottes im Moment und es gibt einige Unterschiede. Aber die Bibel sagt, wir sind wie Jesus. In unserem Wesen und in unserem Geist sind wir ihm gleichgestellt. Konform gemacht, übereinstimmend, kongruent. Warum erleben wir das nicht? Ich glaube, ich habe eine Antwort gefunden. Weil wir einfach so schwach sind, was zu glauben. Wir haben vorher im Zeugnis gehört, manchmal haben wir nicht mehr dran geglaubt. Das ging uns auch so. Das geht doch jedem irgendwo so. Zwischendurch hat man Schwierigkeiten, daran festzuhalten, aber dann hat man wieder einen Schub und glaubt wieder. Aber irgendwo sind da die Schwächen immer da. Ich meine, wir alle haben noch einen Weg vor uns. Aber nun ist es so, dass die Bibel keine Fehler hat. Seid ihr einverstanden? Am Bibelabend haben wir das gesehen, 2. Petrusbrief, nein, da haben wir in den Timotheusbrief geblättert, da haben wir gesehen, alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Sie stimmt also, folglich liegt das Problem nicht bei der Schrift, sondern eben woanders. Ja, da gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten. Ich gebe ehrlich zu, ich bin nicht ganz wie Christus in der Welt. Ich werde so sein wie Christus. Das weiß ich. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Denn wenn er uns entrückt, sagt die Bibel, oder wenn er mich vorher zu sich holt, dann sagt 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 2, habe ich den hier. Jawohl. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Jawohl, das sind wir, da glaube ich dran. Amen. Aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Ja, okay, etwas Besseres als Kinder Gottes in dem Fall. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Okay, dann werden wir ihm gleich sein. Das kann ich glauben. Zukunft, oder? Aber nun sagt die Bibel eben auch das andere. Und die Bibel hat recht. So wie Jesus ist, so sind heute auch wir heute in dieser Welt. Nicht im Himmel, sondern in der Welt. Diese Sichtweise, die kann unser Denken revolutionieren. Sie gibt uns einen völlig neuen Lebenssinn, einen Lebensinhalt, einen Wert, eine Motivation. Dieses Ziel, ich will dem Original entsprechen. Ich will sein wie Jesus. Ich will, dass Christus in mir Gestalt annimmt, wie es die Bibel sagt. Oder wie lautet dieser Spruch, den man immer sagt, das muss für mich stimmen. Es gibt so einen Spruch, fällt mir gerade nicht ein, aber das Selbstbewusstsein, unser Selbstbewusstsein muss stark werden. Ich will, dass Christus in mir stark wird, nicht ich, sondern Selbstverwirklichung, das war das Wort, genau jetzt habe ich es. Es geht nicht darum, dass ich mich verwirkliche mit meinen Daniels Ideen und Wünschen, sondern es geht darum, dass Christus in mir verwirklicht wird. Es geht um Christusverwirklichung in uns. Okay. Und dieses Ziel, wenn wir das vor Augen haben, ich will dem Original, dem Prototyp entsprechen, ich will so sein wie er, dann ändert das etwas an unserem Leben. Und ich will mehr davon begreifen, damit wir wie Paulus sagen können, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das muss es sein. Und wenn wir so radikal für Jesus leben, das heißt nicht religiös sein, sondern das heißt verbunden sein mit ihm. Beziehung pflegen. Christus in mir und in jedem wiedergeborenen Menschen. Ich will meine Denkweise mit seiner Denkweise in Übereinstimmung bringen. Ich will, dass das, was ihm wichtig ist, auch mir wichtig ist. Und das, was mir wichtig ist, das muss gehen. Es soll das zählen, was ihm wichtig ist. Dann wird mein Leben Frucht bringen. Es gibt zig andere Bibelstellen, die ich hier aufführen könnte, aber ihr kennt mich, ich bringe schon zu viele Bibelstellen, ich muss irgendwo eine Bremse ziehen. Aber weshalb ist das so schwierig, wie Christus zu sein? Der Grund ist der, wir sind alle unter dem Fluch geboren. Seit Adam und Eva liegt dieser Fluch über der Welt und wir sind darin aufgewachsen und durch die Wiedergeburt sind wir zwar davon frei geworden, sie hat keine Macht mehr über uns, dieser Fluch. Aber es ist schwer zu glauben und nachzuvollziehen, weil wir noch von dem Fluch umgeben sind und die Denkweise der Welt so gewohnt sind. Unser Umfeld zeigt uns das immer wieder, was die Welt als normal sieht. Und wir nehmen das auch als normal, als normativ an. Aber das Normal dieser Welt soll nicht unser Normal sein, sondern das, was im Himmel normal ist. Amen. Normal bedeutet der Norm entsprechend und unsere Norm ist nicht die Welt, sondern unsere Norm ist Christus. Christus, der Himmel. Genau. Er definiert Normalität. Und das Wort, er ist das Wort. Und das Wort, die Bibel, ist das, was unsere Norm ist und was normal ist. Diese Worte hängen ja so zusammen. Die Welt ist unter dem Fluch, unter einem Ausnahmezustand, aber dieser Zustand wird vergehen. Er kann deshalb nicht die Norm sein, aber das Himmelreich besteht ewiglich und das ist die Norm. Das ist das, was für alle Ewigkeit zählt und danach wollen wir uns richten. Amen. Wir müssen unser Denken an Christus ausrichten. Und ich sage es nochmal, normal ist nicht die Welt, die unter dem Fluch steht, sondern normal ist das, was Gott sagt. Und wenn wir uns danach ausrichten, dann wird sich unser Leben ändern. Und dann wird sich unser Umfeld ändern. Dann wird die Herrlichkeit, die Shekinah-Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Halleluja. Jawohl. So. Jetzt muss ich langsam wieder irgendwo landen. Es kostet etwas Überwindung, so zu deinem Spiegelbild am Morgen im Badezimmer zu sagen, Christus wohnt in dir, du bist wie Christus. Du genügst, du bist gerechtfertigt, du bist geliebt, du bist vollkommen, du bist angenommen. Gottes Geist, Vater, Sohn und Geist wohnen in dir. Das kostet etwas Überwindung, muss ich zugeben. Aber es tut etwas für deinen Selbstwert. Wenn du dich so siehst, dann siehst du dich nicht mehr als Versager, nicht mehr als ungenügend. Im Gegenteil, Gott hat dich erwählt, um in dir zu wohnen und durch dich sich der Welt zu zeigen. Du bist wie er, sagt die Bibel. Du zählst für ihn, du bist wichtig. Dass Jesus in dir lebt, macht dich zu etwas ganz Besonderem. Ich komme selber immer wieder zu dem Punkt, wo ich sage, das Wort Gottes ist so überaus kraftvoll und seine Wahrheiten so unglaublich tief, so unermesslich. Je mehr ich darin lese und darüber meditiere, umso mehr erkenne ich, wie sehr ich noch am Anfang meines Weges bin. Ich bin noch so weit entfernt von dem, was unser Vers sagt, so wie Jesus sind, so sind auch wir. In dieser Welt. Ich bin noch meilenweit entfernt. Und trotzdem steht dieser Vers da. Er kann unser Ziel sein. Er ist das Ideal und es ist erreichbar. Sonst steht es nicht, würde es nicht in der Bibel stehen. Also ist es wahr und ich muss mein Denken anpassen und Gott um geöffnete Augen bitten. Und ich bin so dankbar für Paulus, der in sehr vielen Gebieten, Briefen genau so eine Bitte aufgeschrieben hat. Und ein solches Gebet, es sind einige Verse, steht im Epheserbrief, das bete ich für uns alle. Und das wollen wir jetzt gemeinsam hier ablesen. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt. Und euch zeigt, wie er selbst ist, damit ihr ihn erkennen könnt. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt, die Kraft, die nur zu messen ist, an der gewaltigen Dynamos, an der Kraft, die er an dem Christus wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckt und in den himmlischen Welten an seine rechte Seite gesetzt hat. Dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen hat in dieser und auch in der zukünftigen Welt. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und ihn, der über alles herrscht, zum Kopf, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Hier sehen wir wieder, wir sind mit ihm zusammengefügt in einem Leib. Und die Fülle Gottes ist leibhaftig hier. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Nochmal eine wunderbare Bestätigung dieser Predigt und dieser Wahrheiten, die wir gesehen haben und das Gebet, Gott gebe uns Weisheit, zeige uns sich selbst, dass wir ihn erkennen können, erleuchtete Augen, damit wir sehen und damit wir erkennen. Das ist das Gebet des Paulus für die Gemeinde in Ephesus und das ist mein Gebet auch für uns. Und abschließend möchte ich nochmal die Proklamation, die wir letztes Mal hatten, bringen und mit einem Zusatz. Und dieser Zusatz ist, ja, man kann es leicht erraten, der unterste Satz. Das ist der Vers von heute. So wie Jesus ist, so bin auch ich in dieser Welt. Und wenn du dazu Amen sagen kannst, dann lass uns jetzt gemeinsam aufstehen und diese Proklamation miteinander sprechen und das glauben und Gott wird seinen Segen darauf geben. Halleluja. Er ist der Weinstock und ich bin die Rebe. Ups. Wie er ist, so bin ich. Er ist das Haupt und ich bin sein Leib. Ich bin ein Geist mit Gott. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Ich bin Gebein von seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch. Ich lebe in ihm und habe mein Sein in ihm. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Er ist die Fülle der Gottheit und ich bin vollständig in ihm. So wie Jesus ist, so bin auch ich in dieser Welt. Und wenn ihr das glaubt, sagen wir alle miteinander Amen. Amen. Halleluja.